mal wieder, der Ich Sag Mal Blogger Gunnar Sohn. Es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des Ich Sag Mal Podcasts. Das mache ich ein bisschen zu unregelmäßig, denn mein Schwerpunkt liegt bekanntlich beim Livestreaming, aber Audio hat ja auch seinen Charme. Ich bin auch im Rückstand mit einem Beitrag über eine Veranstaltung von Creative NRW im Kölner Stadtplatz. Mit den Creative Spaces 2018 zeichnete diese Initiative dieses Jahr erneut 5 Netzwerke aus NRW für ihr kreativwirtschaftliches Engagement aus. Und ich verlese mal ein bisschen den Pressetext. Im vergangenen Jahr hat die vielbeachtete Konferenz Hidden Values mehr Wert als Geld in Essen das Thema in der Öffentlichkeit platziert und damit wichtige Impulse in die Branche gegeben. Das Ende April erscheinende Buch Hidden Values, die Währungen der Zukunft, setzt sich vertieft mit den Werten Aufmerksamkeit, Beziehungen, Informationen und Einzigartigkeiten sowie mit der Kreativwirtschaft als Pionier der neuen Multiökonomie auseinander. Nun könnten diese Ideen in einem neuen praxisnahen Veranstaltungsformat gemeinsam mit den Spaces weiterentwickelt werden. Der inhaltliche Input für die Creative Spaces könnte dazu dienen, Erkenntnisse und Visionen rund um die versteckten Werte und die Wirtschaftsdynamik der Zukunft mit den kreativen und unternehmerischen Realitäten abzugleichen und handhabbar zu machen. Naja, und bei dieser Veranstaltung hat dann ein ganz interessanter Mann aus Berlin einen Vortrag gehalten, so den Eingangsvortrag gehalten, dann gab es danach dann noch die Preisverleihung. Und es handelt sich um den Technikphilosophen Mats Pankow. Und was er zum Thema der neuen Ökonomie gesagt hat, also zur Multiökonomie, wenn ich das nochmal richtig in Erinnerung habe, Multiökonomie, haben sie das in der Presseerklärung genannt. Das ist schon recht interessant, vor allen Dingen, weil ich mich ja mit netzökonomischen Fragestellungen auseinandersetze. Die VWL und die BWL pennen ja so ein bisschen in der Weiterentwicklung der wirtschaftstheoretischen Fundierung der digitalen Sphäre. Insofern fand ich ganz interessant, was Mats Pankow gesagt hat. Und hier folgt seine kleine Rede.
Es geht um Werte, die irgendwie also versteckt sind, aber nicht das, womit man jetzt zuerst rechnet, moralische Werte, ethische Werte, ökologische Werte, sondern um wirtschaftliche Werte geht es. Die sind aber versteckt und sie haben irgendwie eine Funktion, die fast so ist wie Geld. Sie sind fast eigene Währungen, sie bilden eigene Wirtschaftskreisläufe heraus. Wahnsinnig abstrakt das alles. Ich versuche das mal an einem Beispiel zu erklären. Mein persönliches Beispiel ist, dass ich sehr gerne Kaffee trinke. Und zwar so Filterkaffee, so ganz langweiligen Kaffee. So Kaffee, wie man den heute eigentlich nicht mehr kriegt. Also ich weiß nicht, diese Hochlandbohne und diese Siebpressmaschinen und ich habe das auf dem Spielplatz mehrfach erlebt, das größte Gespräch in Kreuzberg, wo ich wohne, welche Maschine, welcher Laden jetzt hat oder ich weiß nicht, mein Lieblingsthema ist, kennen Sie Kopi Luwak? Oder kennt ihr, wir können uns ja nicht messen. Kopi Luwak, großartig, das ist Kaffee, der von Katzen gemacht wird, also Katzenkaffee, bitte? Ja, Sie können das auch gerne erzählen. Das ist ein spannendes Thema. Ja, also das ist in Indonesien wird so Kaffee von Katzen, von Meerkatzen gegessen und ausgeschieden und dann laufen die Leute hinterher und sammeln diese Köttel auf und rösten die und machen da Kaffee raus. Teuerste Kaffee der Welt. Ist teurer als Gold. Brauche ich persönlich nicht so unbedingt. Ja, ich mag Filterkaffee. Ganz schnöde, seriöse Automaten. Ich mag auch diese Automaten, die so im Krankenhaus rumlaufen. Trinke ich gerne. Ich bin ja jetzt wirklich kein Genussverachter, ich trinke ja einen guten Wein, aber Kaffee, der muss irgendwie wach machen und wenn ich mich davon nicht übergeben muss, dann ist das guter Kaffee. Das reicht mir eigentlich schon, aber damit kommt man ja heute nicht mehr weit. In der Öffentlichkeit sowieso nicht und zu Hause ja auch schon nicht mehr. Da hat dann jeder so eine Espresso-Maschine, also ich kenne das gerne, wenn man im Zug ist, dann wird das so eine Schachtel aufgeklappt und dann muss man sich zwischen 45 verschiedenen Fingerhüten entscheiden, wo unterschiedlicher Kaffee rauskommt. Und das ist bestimmt alles toll, ich schmecke den Unterschied aber nicht. Und ich vermeide auch Situationen, in denen ich mich entscheiden muss. Und ich finde es irgendwie auch skurril, dass man kleine Kaffeesachen in so Alu-Töpfe drückt, damit dann Weltklasse-Schauspieler wie George Clooney, die mit so einem erotischen Blick wieder rausdrücken müssen im Werbespot. Gut, anyway. Was hat das jetzt eigentlich mit dem Thema zu tun? Gar nicht so viel. Ich wollte eigentlich mal beschreiben, wie man heute noch Kaffee verkauft. Denn das ist dann tatsächlich was mit den Parallelökonomien oder mit den Hidden Values zu tun hat. Denn irgendwie der Versuch, Kaffee in Katzenköttelform oder in Aluhüten zu verkaufen oder im Nespresso-Club, so dass man da auch die Daten hinterlassen muss und einfach zugeschickt wird und was nicht alles, das ist eigentlich die einzige Form, heute noch ein Produkt zu verkaufen, was es eigentlich im Überschuss gibt. Also es war ja nicht immer so. Ich gehöre noch zu der Generation, die hat die DDR zumindest noch beim Durchfahren gesehen. Und da gab es ja durch Kaffeekrisen 70er, 80er, da gab es eine Muckefuck, ne? Also Getreidekaffee tatsächlich. Die hatten keinen Kaffee. Aber die Zeiten sind vorbei. Heute in der Bundesrepublik zumindest massenweise Kaffee vorhanden. Mehr als man trinken kann, mehr als unsere Mägen vertragen. Und die Produktionskosten für eine Tasse Filterkaffee zu Hause sind unter 10 Cent. Das heißt, es kann sich eigentlich fast jeder leisten. Aber wie kommt es dann, dass man das alles in so Hüte pressen muss? Ja, das ist sozusagen die grundsätzliche Idee. Das liegt daran, dass man irgendwie diesen Überschuss verwalten muss. Man hat mehr Produkte, als man konsumieren kann. Also muss man irgendwie dieses Produkt künstlich verknappen. Man muss es immaterialisieren. Es geht nicht mehr um den Kaffee selbst, denn ich glaube, bei einer Blindverkostung bei 42 Nespresso-Sorten, ich weiß nicht, wie wir da so abschneiden würden, ich sehr schlecht. Aber man muss es dann irgendwie mit anderen Sachen auflösen. Man muss es zum Beispiel, wie Anja schon gesagt hat, eine gewisse Aufmerksamkeit für das Produkt schaffen, indem man die kleinen Hüte bunt macht. Oder man muss es irgendwie einzigartig machen, man muss es authentisch machen, so wie halt, wenn es von der Katze schon vorverdaut ist, der Kaffee. Oder man muss irgendwie eine besondere Beziehung zu diesem Produkt aufbauen. Ja? Also wer möchte nicht gerne eine Beziehung mit George Clooney aufbauen? Oder man versucht das Ganze zu verknappen, indem man mit Daten arbeitet. Das klingt jetzt erstmal abstrakt, aber auch das ist eine der Währungen oder der Werte, mit denen heute in Überschussökonomien Produkte künstlich verknappt werden, durch Bewertungen im Internet, durch Rankings. Das sind eigentlich heute die Werte, die bei einem Produkt, diese immateriellen Werte eines Produktes, die entscheiden darüber, welche Ware gekauft wird und welche nicht gekauft wird. Und das ist der entscheidende Faktor, denn bis jetzt geht die ökonomische Theorie immer davon aus, gekauft wird das günstigste von gleicher Qualität. Das ist heute aber nicht mehr das Entscheidende. Das Entscheidende sind, und das ist jetzt erstmal nur eine Auswahl, aber wir schlagen dann vor, Aufmerksamkeit, Einzigartigkeit, Daten und Beziehungen, die man zu Produkten hat. Oder auch untereinander. Das Immaterielle und das Ideelle. Jetzt fragt man sich, wie kam es denn dazu, dass unsere Ökonomie sich so verändert hat? Da gibt es einen großen Vordenker schon aus den 90ern, Georg Frank hieß der, das Buch habt ihr vielleicht schon mal gehört, Ökonomie der Aufmerksamkeit, ne? Auch was, worauf Anja schon eingespielt hat. Und der hat genau das beschrieben, was passiert, wenn ein Markt mehr produziert, als konsumiert werden kann. Er hat hauptsächlich über die Informationsgesellschaft gesprochen. Wenn wir jetzt so unglaublich viele Bücher und so weiter haben, die keiner mehr lesen kann, wie schafft man es dann trotzdem, eine Ökonomie herzustellen? Und eine Ökonomie, ein Markt, basiert nur auf der Verteilung von knappen Gütern an einen Überschuss von Nachfrage. Und wenn dann jetzt aber die Nachfrage sozusagen theoretisch bedienen könnte, wie schafft man es dann trotzdem so etwas wie einen Markt, einen Verteilungsschlüssel herzustellen? Die Reaktion der Wirtschaft auf eine Aufmerksamkeitsökonomie, also eine Ökonomie des Überflusses, war, das wissen wir alle, davon leben viele von uns, zu Recht, sehr viel Geld in Kommunikation, in Branding, in Marken zu stecken, um diese Produkte halt hervorzuheben und immateriell aufzuladen. Das Problem bei dieser ganzen Kiste, und das ist ja irgendwie so das heimliche, gehütete Geheimnis der Kreativwirtschaft, ist, dass man diese Eigenschaften wie Aufmerksamkeit und Beziehung und so, die kann man eigentlich nicht kaufen. Man kann nicht irgendwie eine Tonne oder ein Fass voll Aufmerksamkeit kaufen, das über sein neues Produkt gießen und sagen, so, jetzt kennt es jeder. Sondern es ist ein Wert, der sich höchstens umwerben lässt, weil es ja ein psychischer Wert ist, der in Menschen drinsteckt. Und weil dieser Wert nicht einfach durch Geld zu ersetzen ist, sondern man Geld investieren muss, damit Leute sich viel Gedanken machen, wie man Aufmerksamkeit herstellt, entwickelt der Wert Aufmerksamkeit auch eigene ökonomische Strukturen. Also wenn man so diese Begriffe von Ökonomien durchgeht, wie Verben, wie zum Beispiel verdienen, man muss Aufmerksamkeit verdienen. Oder man kann sie sich ertauschen. Nicht so leicht gegen Geld, aber zum Beispiel leicht gegen andere immaterielle Werte, wie Beziehungen. Wenn Sie die richtigen Leute kennen, dann kriegen Sie auch die Aufmerksamkeit des Papstes, vielleicht für wenige Minuten zumindest. Man kann aber auch Aufmerksamkeit investieren. Wenn Sie ein neues Produkt in Ihr Schaufenster stellen, investieren Sie die Aufmerksamkeit, die Ihr Laden beim Laufpublikum ohnehin hat, in das Produkt. Und in der Hoffnung, dass das Produkt dann so viel Aufmerksamkeit generiert, dass die Leute dann in den Laden kommen, dass es also eine Rendite an Aufmerksamkeit gibt. Und man kann Aufmerksamkeit sogar verzinsen. Das ist also ein richtig klassisches kapitalistisches, eine klassische kapitalistische Währung. Zum Beispiel besonders bekannte Marken machen das oder besonders bekannte Schauspieler. Georg Frank hat dann gesagt, die Prominenten sind die Kapitalisten der Aufmerksamkeitsökonomie. Die sind nur noch bekannt dafür, bekannt zu sein und werden auch nur noch bekannter dafür, dass sie schon bekannt sind. Wir leben also einfach von dem Zins, den sie sich einmal erarbeitet haben. Und bei vielen Marken ist es ja inzwischen auch schon so. Ja, nun, das sind eigentlich Dinge, die wir täglich so in unserem beruflichen Leben machen. Das kennen wir alles schon. Und das ist ja das Interessante an der Kreativwirtschaft. Die arbeitet ja schon viel länger mit diesen, oder Kulturwirtschaft auch, arbeitet schon viel länger mit diesen immateriellen Werten, muss schon immer bei jedem Projekt, bei jedem Unternehmen überlegen, welche Ziele habe ich, wie kann ich die Ressourcen an Aufmerksamkeit, an Beziehungen, an Geld dafür einsetzen, um dieses Ziel zu erreichen und welche neuen Ressourcen bringt mir das? Bringt mir dieses Projekt eher Beziehungen mit dem Kunden zum Beispiel oder Aufmerksamkeit oder Geld und muss das immer miteinander, zueinander in Verbindung stellen und die Wechselwirkungen irgendwie herausstellen. Und das ist ja der Witz, die Kreativ- und Kulturwirtschaft ist eine Wirtschaft, die mit sehr komplexen wirtschaftlichen Bedingungen arbeiten muss und nicht einfach Excel-Tabellen ausfüllen kann und versuchen kann, allein von Excel-Tabellen betriebswirtschaftliche Entscheidungen abzuleiten. Das Schöne ist, insgesamt verändert sich die Ökonomie zu einer Ökonomie der immateriellen Werte. Das heißt, die Kreativwirtschaft hat jetzt einen Erfahrungsvorsprung. Den sollten wir nutzen, glaube ich. Die Frage ist nur, warum passiert das gerade jetzt? Warum verändert sich die Gesamtökonomie gerade jetzt? Das hat sehr viel mit dem zweiten Wert nach Aufmerksamkeit, über den ich sprechen möchte, zu tun, und zwar mit den Daten. Denn mit der Transformation zu einer digitalen Ökonomie sind auch die Güter immateriell geworden. Die meisten Güter, die in einer digitalen Ökonomie gehandelt werden, sind ja nun mal Daten. Die bestehen aus Einsen und Nullen. Die sind immateriell. Die kann man beliebig viel kopieren, beliebig vervielfältigen, ohne Grenzkosten, ohne irgendwelche Mehrkosten. Es gibt also de facto in einer digitalen Ökonomie keine Knappheit mehr. Reaktionen kennen wir alle. Keine Knappheit, kein Markt, damit können wir nicht handeln, kennen wir nicht. Was machen wir für verknappen das künstlich? Und das Problem kennen wir ja alle als Kreative, dass das auch notwendig ist, in unseren wirtschaftlichen Strukturen eine künstliche Verknappung herzustellen. Wir packen da Kopierschutz drauf und Digital Rights Management und hoffen dann durch künstliche Verknappung von Daten irgendwie noch die Prinzipien alter Märkte darauf anzuwenden. Dabei gibt es längst Lösungen, die das viel klüger machen, zum Beispiel Services wie Spotify oder Netflix. Die haben längst akzeptiert, es gibt keine Datenknappheit. Schaut euch an, so viel und so lange ihr wollt. Die einzige Knappheit, die es gibt, ist die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer. Ist ja klar, ihr könnt ja nicht den ganzen Tag Netflix gucken. Das geht schon gar nicht. Und außerdem lässt sich relativ gut nachweisen, wer wann was geguckt hat. Und so kann man sich dann auch ein ökonomischer Verteilungsschlüssel daraus machen. Und das gilt nicht nur für immaterielle Güter, sondern auch bei meinem Lieblingsbeispiel Kaffee. In Amerika gibt es in jedem American Diner immer eine Kaffee-Flatrate. Das finde ich super. Die wissen, die 5 Cent, die der Kaffee mich kostet, ist mir eigentlich egal. Ich schenke den Leuten, die da sind, immer Kaffee nach, denn ich will ja, dass sie da bleiben und dann hier auch noch was essen. Also bis der Krankenwagen einen mit dem Magengeschwür davon fährt, kann man da Kaffee trinken. Das Interessante an diesen Veränderungen zu also Flatrate-Systemen und so ist, dass der Preis am Ende nicht mehr entscheidet, was gekauft wird oder was nicht, was wahrgenommen wird oder was nicht, sondern die Vermittlung von Angebot und Nachfrage findet vor allem über Bewertungen statt. Ne? Man guckt, was Spotify oder wenn die Musik gut bewertet ist oder bei Netflix die Filme, die relativ weit oben im Ranking sind. Das heißt, wir haben hier diese Transformation hin zu einer datenreichen Ökonomie, wo sich nicht mehr der Preis als entscheidende Clearingstelle herausbildet, sondern die Bewertung. Und das geht ja so weit, dass das auch bei physischen Gütern so ist. Bei Amazon sind eigentlich ähnliche Produkte alle gleich teuer durch so einen brutalen Preiskampf. Und was kaufen wir? Natürlich das, was am besten, der Reiseführer, der am besten bewertet ist. Oder, das habe ich jetzt gerade, eine Fußballsammlung für meine Tochter eingekauft. Man nimmt das, was irgendwie andere auch schon gut fanden. Und die Reaktion darauf, dass ja nun alles vergleichbar ist in einer global umspannenden Informationswelt, ist der Ruf nach Einzigartigkeit. Der Versuch, sein Produkt herauszustellen, dadurch, dass es nicht vergleichbar ist, dass es nicht innerhalb dieser vergleichbaren Weltkriegs laufen kann. Und so kommt es, dass wir früher alle Bier getrunken haben und heute trinkt man Craft-Bier, das irgendwie besondere Geschmackssorten hat und besonders gebraut ist mit besonderen Zutaten und ganz besonderen Menschen mit besonderen Werten und besonderen Brillen, mit besonderen Holzklötzen und besonderen Hemden. Naja, es geht also darum, das Produkt zu profilieren und nicht nur das, sondern das ganze Leben dahinter. Also alles muss jetzt einzigartig sein. Das Produkt, der Konsum, die Herstellung, die Vermarktung, die Arbeit selbst muss einzigartig sein. Das gesamte Leben. Und hier entsteht auch eine Ökonomie, denn die Einzigartigkeit tauscht sich untereinander aus. Ich nehme das über mein Craft Beer oder über meinen Latte Chai Something, Kaffee, den ich notwendig für 4,50 Euro trinke, was kein Filterkaffee, nehme ich ja diese Einzigartigkeit in mich auf, kann die nach außen kommunizieren und so entsteht auch da eine eigene Ökonomie. Die vierte Währung oder der vierte Wert, über den wir zumindest in diesem Buch geschrieben haben, oder nicht nur wir, sondern viele, viel schlauere Menschen in diesem Buch geschrieben haben, sind Beziehungen. Und jetzt wird es schmutzig. Denn Beziehungen, okay, bei dem anderen, da bilden sich eigene Ökonomien, können wir vielleicht noch ertragen, aber Beziehungen sind ja irgendwie was Authentisches, Individuelles, Persönliches. Aber de facto reden wir ja längst über Beziehungen in einem hochgradig arbeitsaufgeladenen Sinn. Also, ich weiß nicht, ob ihr den Harpe Kerkelings Sketch kennt, wo er so Beziehungsberater ist und das Einzige, was er die ganze Zeit sagt, ist: Beziehungen sind Arbeit, Arbeit, Arbeit. Also selbst die persönliche romantische Beziehung ist heute schon Arbeit. Und auf der Arbeit ist natürlich die Beziehung das Netzwerk und das Netzwerken und auch da haben wir schon ökonomische Begrifflichkeiten entwickelt. Wir haben persönlich einen Marktwert innerhalb unseres Netzwerks. Wir investieren Beziehungen, um andere Beziehungen zu haben oder Projekte zu bekommen. Oder wir vermehren Beziehungen, wer viele Beziehungen hat, kriegt natürlich immer auch noch mehr. Das ist tendenziell zerstörerisch für das, was man so in einer natürlichen Form für zwischenmenschlichen Kontakt hält. Die Frage ist, warum macht man das dann trotzdem? Und der Grund ist, dass unsere Wirtschaft immer noch darauf aufgebaut ist, und das wird sich eigentlich eher verstärken, dass man bestimmte Dinge nicht mit Geld kriegt, und auch nicht mit anderen Werten, sondern vor allem durch Beziehungen. Also den Zugang zu bestimmten Menschen, dafür brauchen Sie Beziehungen, die können Sie sich schlecht erkaufen. Oder den Zugang zu bestimmten Informationen, den Zugang zu bestimmten Gruppen, also all das, was man sonst früher mit Abschlüssen bekommen hat oder mit Mitgliedschaften in Clubs oder mit Mandaten politischen, das sind heute sehr viel individuellere, komplexere Beziehungsgeflechte. Dinge also, die mit Geld nicht zu machen sind. So, was macht man jetzt mit dem ganzen Kram, mit diesen ganzen parallelen Währungen und Ökonomien? Die einfache Antwort wäre, wenn ihr irgendwie eine Wirtschaftlichkeitsberechnung eurer Unternehmung habt, dann legt noch 5 weitere Tabellenblätter an und versucht da nachzuvollziehen, was dann unter Beziehung, Aufmerksamkeit und so weiter bei dem Projekt abfällt. Das wäre schön, geht aber nicht. Versuchen immer wieder Leute zu behaupten, dass das geht. Es geht aber nicht, aus einem einfachen Grund. Beziehung, Aufmerksamkeit und so weiter und so fort sind hochfragile, hochindividuelle Währungen. Das heißt, Beziehungen unterscheiden sich ja, wer zu wem. Aufmerksamkeit unterscheidet sich, ist eher positiv, eher negativ, sie ist ganz flüchtig und so weiter. Und es wird immer wieder versucht, und das ist auch die große Lüge, mit der Facebook Geld verdienen, die sagen, wir können Aufmerksamkeit mehr irgendwie zählen. Wir können sagen, wenn dein Unternehmen durch uns 5.000 mehr Klicks hat, dann ist das so und so viel wert. Was natürlich Quatsch ist. Jeder gute Berater weiß, dass Facebook-Klicks aus vielen Gründen zustande kommen, am wenigsten aber deswegen, weil man dann mehr Produkte verkauft oder so weiter. Oder mehr Zuneigung von einer Gruppe von Menschen bekommt. Und sie sind, genau deswegen bilden sie auch eigene ökonomische Kreisläufe heraus, weil sie eben nicht einfach verrechenbar sind. Und hier ist, das meinte ich mit Erfahrungsvorsprung der Kreativwirtschaft, denn die Kreativwirtschaft muss je nach Ziel, je nach Ertragsziel, je nach vorhandenen Ressourcen immer neu Überschneidungen der vorhandenen Möglichkeiten finden, Ergänzungen der Ressourcen, der Beziehungen und der Aufmerksamkeit, um Lösungen zu finden, die eben wesentlich effizienter damit zu erreichen sind als mit Geld. Beispiel: mit Geld kann man, wie gesagt, sehr schlecht Zuhören einkaufen. Man kann sehr schlecht die Aufmerksamkeit spezifischer Menschen einkaufen oder man kann auch keine gute Platzierung im Ranking kaufen, zumindest nicht in seriösen Rankings, oder man kann sich auch keinen Zugang zu einem Auftrag erkaufen, oder man kann sich auch nicht erkaufen, dass das eigene Produkt heraussteht. Es wird immer versucht, aber im Endeffekt ist bei dem Versuch, sowas zu erkaufen, eigentlich nur das Geld investiert in Leute, die dann diese Ressourcen schon haben und in dieses Produkt investieren. was nimmt man da mit? Also ich für mich, muss ich sagen, ich möchte das gar nicht übermäßig verallgemeinern, habe aber mitgenommen, dass ich je nachdem, welche Ressourcen und Währung ich brauche, um meine Projekte zu realisieren, immer mehr als nur ein Profit-Center brauche. Ich brauche mehr als eine Cash-Cow, die im Stall steht und sagt, die sorgt für die finanzielle Versorgung, sondern ich brauche eigentlich auch eine Attention-Cow. Das heißt, Projekte wie die Zeitschrift, über die Anja gerade sprach, die Epilog, auch wenn die sich wirtschaftlich selbst trägt, es ist eigentlich heute mit Print, ist ja kein Geld zu verdienen. Das ist halt ein Projekt, was irgendwie Aufmerksamkeit generiert und was Spaß macht. Auch das ist ja eine Währung sozusagen. Und diese verschiedenen Kühe, und jetzt wird es halt ein bisschen schief, das Bild, muss man dann in ein Verhältnis zueinander setzen. Man muss versuchen, sie zu kuratieren, also den Kuhstall kuratieren. Das ist eigentlich die Aufgabe der Wirtschaft oder der modernen Multiökonomie, wie ich sie nennen will. Wenn ich kuratiere, und das ist der Vorteil irgendwie auch wieder Kreativ- und Kulturwirtschaft, ist ja ein Modus, der ist ja ganz anders als kalkulieren. Niemand rechnet eine Ausstellung aus, sondern wenn man kuratiert, versucht man, Dinge und Objekte in ein Verhältnis zueinander zu setzen, immer ausgleichend zu arrangieren und die Wechselwirkung zu nutzen, ohne zu versuchen, das auf einen Wert zu reduzieren. Also das würde ich sagen, ist so eine plausible neue Management-Devise, Kuration statt Kalkulation. Ist ein bisschen blöd, weil die meisten Leute ja immer noch rechnen lernen. Was ja auch richtig ist, auch richtig, aber eben nicht die einzige. Das klingt alles wahnsinnig idyllisch und diese, zum Ende möchte ich dann den Spaß des Vortrags nehmen. Es ist aber leider gar nicht idyllisch, denn diese Parallelökonomien sind alle brutal radikal marktwirtschaftlich. Denn da gibt es keinen Staat, der irgendwie eingreift und Aufmerksamkeit umverteilt oder so, weil sie ungerecht verteilt ist, sondern was passiert, ist das klassische Phänomen freier Märkte. Matthäus-Prinzip, wer viel von einer Währung hat, bekommt immer mehr davon. Am Ende läuft es auf Monopolisierung hinaus. So haben wir es geschafft, dass die 5 größten Unternehmen der digitalen Wirtschaft und der Welt überhaupt eigentlich nicht mehr einzunehmen oder einzuholen sind, weil sie so einen großen Kapitalstock an Aufmerksamkeit haben, dass egal wer kommt, egal mit wie viel Geld und wie innovativen Ideen, gar nicht mehr die Reichweite beim Publikum erreichen kann, die diese Unternehmen wie Apple, Amazon, Microsoft und so schon haben. Aber gut, das muss ja auch nicht unser Ziel sein. Können ja vielleicht ein bisschen unter diesem Radar fliegen. Dann wird man nicht gleich aufgekauft oder auch doch. Ist ja auch nicht so ganz schlimm. Ja, und das Problem dieser radikalen Märkte ist vor allem ein individuelles, denn diese Parallelökonomien werden immer wieder als Ausrede benutzt, um Menschen scheiße zu bezahlen. Das kennen wir in der Kreativwirtschaft auch gut. Und sagen, hey, das ist super in deiner Vita. Das bringt dir genau die richtigen Kontakte. Das stimmt ja auch alles. Wir wären ja alle Zahnärzte geworden, wenn wir uns nicht auch für die Aufmerksamkeit und die Einzigartigkeit dieser Berufsbilder interessieren würden. Aber es ist eben keine Währung, mit der man Brötchen kaufen kann. Und auch das ist eine Frage guter Kuration, nicht nur nach außen, sondern auch nach innen. Sonst hat man sowas wie Kapitalflucht, nämlich dass die Mitarbeiter wegrennen und die Aufmerksamkeit und die Einzigartigkeit und die Ideen alles mitnehmen. Ja, schön, dass die Zeiten der Excel-Tabellen vorbei sind, sage ich mir mit einer Karte. Trotzdem herrschen mehr als genügend Gefahren dieser Parallelökonomie. Da muss man genau hinschauen. Das ist jetzt sozusagen Ihre oder eure Aufgabe für die nächsten Jahre, vor allem in der Art und Weise, wie man das anderen Unternehmen, die vielleicht eher neu sind auf dem Markt der immateriellen Werte, noch beibringt. Wir pflegen alle längst unseren ganzen Stall an Singularity, Reputation und Attention Chaos. Vielleicht kommt dann ja am Ende mal eine herausragende Idee heraus oder ein herausragendes Produkt. Es muss ja nicht gleich Katzenköttelkaffee sein. Vielen Dank.
Die Preisträger des diesjährigen Wettbewerbs Creative Spaces dürfen natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das ist Tina Husemann und David Heutmann von The Dorf, ein Online-Magazin und eine Netzwerkplattform aus Düsseldorf. Dann Reinhild Kuhn und Marc Röppecke gehören mit Heimatdesign zu den Pionieren der Design-Netzwerke. Auch sie sind in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Und natürlich zählt dazu auch das Media Lab NRW. Kai Rüßberg war da und ist dann auch interviewt worden. Und hier ein kurzer Einblick in das, was er gesagt hat.
Das Media Lab kommt nämlich aus Bochum und Kai Rüßberg bildet sich jetzt zu mir vom Media Lab. Hallo, schönen Tag.
Ich bin Journalist, und wollte Medienschaffende zusammenbringen. Das ist die Hauptidee dabei. Wir machen im Kern solche großen Veranstaltungen, sage ich mal, groß in Anführungsstrichen, wo eine Menge Leute zusammensitzen und ein, zwei Impulsthemen machen und davon was mitnehmen sollen, in mehrfacher Weise. Sollen dann neue, inspirierende Sachen lernen.
Also es geht um Weiterbildung in erster Linie auch für Journalisten. Gezielt das mit dir, ist das Zielpublikum?
Ja, ich sage immer Medienschaffende. Also ich bin ja Journalist, da kommen eine Reihe Journalisten hin, aber ich will die ganze Medienbranche eigentlich zusammenbringen. Also Medienbranche, da verstehen sich wahrscheinlich auch viele noch nicht mal so direkt untereinander mit, was ich damit meine. Also für moderne Produkte, hier zum Beispiel Datenjournalisten, die also mehr von der Programmierung kommen als vom klassischen Journalismus. Hier ein Kollege, der sich mit Technik beschäftigt, der hat eine App entwickelt, womit man gut aufnehmen kann. Im Hintergrund kann man die sehen, da wird also Audio mit aufgenommen.
Statt eines Aufnahmegeräts, also so klassischen Instrumente, die man sonst als Journalist hat.
Genau, statt so einem Aufnahmegerät, womit man gut aufnimmt. Das mit dem Handy zu machen, aber man braucht eine ganze Menge Qualitäten. Also um so ein Logo zu entwickeln oder natürlich auch eine Seite, brauche ich auch einen Designer. Also jemand, der Webdesign macht. Ich brauche jemanden, der das programmiert. Ich muss jemanden haben, der, ich habe da Anmeldung, der sich mit Datenschutz auskennt. Ne? Also ich brauche eine ganze Menge verschiedene Kompetenzen und das sind, da können wir noch eine ganze Menge weitere Berufe nennen, die alle zusammen das, die neuen Produkte, gerade im digitalen Bereich, darum geht es, da gibt es eine ganze Menge neue Produkte, es gibt auch neue Techniken, es gibt neue Kameras, denken wir mal an 360 Grad, machen wir beim nächsten Treffen zum Beispiel, hier geht es gerade um Podcasts, die produziert werden.
Also ihr bringt den Journalisten bei, es ist tatsächlich Weiterbildung bei, wie man das selber macht, es ist nicht nur ein reines Vernetzen.
Ja, aber es sind nicht so klassische Kurse, sondern wir zeigen eher. Ne? Wir zwei Kollegen, die zusammen einfach mal gezeigt haben, wir machen Podcast. Und da war unsere Session, war live ein Podcast tatsächlich aufzunehmen. Ne? Man war dabei und ist darüber geredet worden, wie das Ganze denn so funktioniert. Und Weiterbildung, also da denkt man an so einen Kurs, ich melde mich da an, komme dann hin und nehme meinen Blog und schreibe da auf. Nee, sondern das passiert mehr oder weniger so nebenher. Du hast ein Foto von der 360-Grad-Kamera, sieht sehr witzig aus, denkt man gar nicht dran, dass das hier auch 360 Grad ist. Da kann man auch sehr witzige Fotos machen. Meistens kennt man nur Videos oder so, wo man einmal rumgucken kann. Ne? Man kann interessante Perspektiven machen. Sowas kann ich dann einfach mal so nebenher miterfahren und denken, oh, ist das nicht auch was für mich?
Ja, also ich weiß, ich komme ja vom WDR, da wird auch viel eingesetzt jetzt, 360-Grad-Kamera oder eben auch mit Handys aufnehmen, Handys filmen. Also es gibt tatsächlich beim WDR Formate, wo man mit Handy gefilmt wurde. Aber soll mir mal einer sagen, welches das ist? Das fällt gar nicht so auf.
Soweit die kleine Hörprobe von der Preisverleihung im Kölner Stadtplatz. Die weiteren Preisträger findet ihr auf der Website von Creative NRW. Und noch der kleine Hinweis, dieses Buchprojekt Hidden Values wird am 24. April in Düsseldorf vorgestellt. Ich werde wahrscheinlich auch hinfahren und natürlich auch eine Besprechung nachschieben. Das war's, euer, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn. Bis demnächst.